Hallo und herzlich willkommen bei Ohne Ausrede, dem Live-Talk von Stimme TV. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und wir freuen uns heute über einen ganz besonderen Gast. Herzlich willkommen, Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Schön, dass Sie da sind.
Ja, schönen guten Morgen.
Ja, es gibt viel zu besprechen heute bei unserer Sendung. Viele, viele aktuelle Themen. Wie immer können Sie sich natürlich informieren lassen über den Newsletter der Chefredaktion, über die eingeblendete Adresse. Und natürlich, wie immer, gibt es auch unser Gespräch als Podcast. Und die vielen Podcast-Hörer, die begrüße ich natürlich ganz besonders. Auch unter der eingeblendeten Adresse können Sie den Podcast jederzeit wieder abhören. Ja, Herr Kretschmann, aktuell drängendes Thema. Gestern war der große Flüchtlingsgipfel in Berlin. Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis?
Ja, das ist immer eine Frage, was man erwartet. Es gibt zweierlei Arten von Gipfel. Also beispielsweise die Ministerpräsidentenkonferenz, das sind ja Gipfel, die regelmäßig stattfinden zwischen den Ministerpräsidenten. Da werden Beschlussvorlagen vorbereitet. Ja, erst die Arbeitsebene, dann die Chefs der Staatskanzleien, dann liegt uns ein Papier vor, trifft sich die CDU-Seite, die SPD-Seite und dann wird darüber noch eine Endverhandlung gemacht und dann kommt dabei was raus, nämlich Beschlüsse. Aber so ein Gipfel wie jetzt in Berlin ist was ganz anderes. Der dient erstmal dazu, dass jede Gruppe, die da ist, mal sagt, was sie für Vorstellungen hat, was sie will, damit die Bundesregierung genau weiß, wo drückt der Schuh, wo muss man was machen, was sind die Wünsche, wie kann man vielleicht zusammenkommen. Da kann man nicht erwarten, dass da was Konkretes dabei rauskommt. Das ist ein ganz anderer Charakter. Und die Dinge liegen eigentlich klar auf dem Tisch. Wir haben sehr, sehr viele Flüchtlinge aufgenommen. Mehr als in der Flüchtlingskrise 2015. Wir haben zum Beispiel grob 150.000 Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen. Mehr als ganz Frankreich. Deren Kinder, es sind über 20.000, die in unsere Schulen gehen. Dazu kommen noch viele Asylbewerber aus anderen Ländern. Das ist eine gigantische Leistung. Und die haben unsere Kommunen, aber auch viele Ehrenamtliche, viele Menschen, die haben ihre Wohnungen aufgemacht, die haben leerstehende Wohnungen zur Verfügung gestellt, haben einfach in einer bravourösen Leistung diese schwer bedrängten Menschen untergebracht. Und niemand hat einen großen Stress gehört. Es ist also super gelaufen, das muss man sagen. Ich bin der Bevölkerung unglaublich dankbar für diese unglaubliche Solidarität, die seinesgleichen sucht. Also jetzt irgendwann gerät man aber an die Kapazitätsgrenzen. Und in der Situation sind jetzt viele Kommunen.
Die Landräte sind ja alarmiert. Sie sagen, auch hier bei uns in der Region sagen, es geht nicht mehr. Wir sind jetzt wirklich an der Kapazitätsgrenze angekommen. Was kann man denen denn sagen? Welche Alternativen gibt es denn noch?
Ja gut, erstmal in dem Koalitionsvertrag der Ampelregierung steht ja drin eine Rückführungsoffensive. Das heißt, dass die Menschen, die hier kein Bleiberecht haben, dass die schneller und stringenter zurückgeführt werden. Das ist natürlich leicht gefordert, aber schwer umzusetzen. Da braucht man sogar Verträge mit den Ländern, dass die das auch wirklich machen. Daran arbeitet die Bundesregierung. Dann ist es natürlich so, wie viel man aufnehmen kann, ist ja auch immer eine Frage der Standards. Ja, wie viele Menschen.
Die werden ja schon reduziert, die Standards.
Ja, ja. Nicht, also die kann man natürlich senken. Wir können Hallen belegen, alles Mögliche. Nicht, aber das führt dann natürlich auch zu großen Unzufriedenheiten. Nicht, das ist klar. Deswegen müssen wir schauen, dass wir mehr Kapazitäten hinbekommen. Aber auch, dass wir unberechtigte Einwanderung einfach eindämmen und Menschen, die wir brauchen, also legale Einwanderung verstärken. Das muss man einfach besser sortieren. Auch das hat die Ampel im Koalitionsvertrag stehen, damit die Leute wissen, wer hier herkommen will, wer eine ordentliche Ausbildung hat oder eine machen möchte, wer sich hier engagieren möchte, auch im Beruf. wir brauchen ja viele Fachkräfte, der hat hier Chancen. Und dann kann man auch die illegale Einwanderung besser eindämmen, wenn das klar geregelt ist. Also ich will das sagen, da muss man an sehr vielen Stellschrauben drehen, damit man da vorankommt. Letztlich kann nur die Europäische Union das Migrationsproblem lösen, nicht ein einzelnes Land. Daran sieht man ja, dass Frankreich sehr viel weniger Flüchtlinge aufnimmt als andere Baden-Württemberg alleine.
Also Sie hatten konkret jetzt auch nicht erwartet, dass der Bund finanzielle Zusagen gestern macht, was einige ja gefordert hatten.
Ja, ich wusste ja schon vorher, dass es sich da weigert. Das sind eher Dinge, die wir auf der Ministerpräsidenten noch mal sehr ernsthaft besprechen müssen mit dem Bund. Er ist letztlich verantwortlich für die ganze Flüchtlingspolitik. Und dann kann er Länder und Kommunen sozusagen, wenn es um die Mittel geht, das ist das Mindeste, nicht im Regen stehen lassen. Die Kommunen müssen auch so ausgestattet werden mit finanziellen Mitteln, dass sie das auch stemmen können. Da ist der Bund eindeutig in der Pflicht.
Jetzt gibt es natürlich Forderungen, auch beispielsweise vom Lehrerverband, der gesagt hat, eigentlich müsste es 1 Milliarde mehr zur Verfügung stehen. Was Sie haben es gesagt, immer mehr natürlich auch Schüler kommen jetzt in die Schulen aus der Flüchtlingssituation heraus und die Schulen können das nicht mehr schultern. Was kann da konkret Baden-Württemberg beispielsweise tun?
Aber das Hauptproblem bei den Schulen sind ist erstmal das Personal. Wir haben ja zu wenig Lehrerinnen und Lehrer, wir haben viel zu wenig Erzieherinnen. Da liegt es in erster Linie nicht am Geld, sondern am Personal. Aber auch da gilt natürlich, wir müssen auch alle mit den Mitteln ausstatten für Sprachkurse und Ähnliches. Und das habe ich ja gesagt, da ist der Bund dann wirklich gefordert, auch sich stärker zu engagieren, denn er ist schließlich dafür verantwortlich, zusammen mit der Europäischen Union.
Sie haben es gesagt, das Problem muss ja europaweit gelöst werden, also in erster Linie. Und jetzt gibt es natürlich schon Forderungen. Ein Landrat aus Bayern, der auch bei den Grünen ist, hat schon gesagt, eigentlich er hätte auch nichts dagegen, wenn es Grenzzäune geben würde in Europa. Was halten Sie von der Idee?
Ja gut, jedenfalls müssen wir die Grenzpolizei verstärken. Das ist keine Frage. Auch das ist natürlich in der EU etwas umstritten. Wer bezahlt das dann? Wer macht das dann? Machen das die nationalen Regierungen oder macht es die Europäische Union? Letztlich muss man natürlich schauen, dass wir die Mittel auch anwenden, die dazu geeignet sind. Aber wenn man sich jetzt mal die Grenzzäune in den USA zwischen Mexiko und den USA anschauen, wollen wir das wirklich nicht? Also das, da möchte ich mal schon ein Fragezeichen dran setzen. Aber wir müssen Einwanderung, die nicht berechtigt ist, eindämmen, das ist keine Frage. Und wird man sicher im Einzelfall auch Zäune machen. Nicht die Frage ist, will sich dieser Kontinent einfach abschotten? Das wird er nicht können. Und man sieht, es funktioniert nirgendwo auf der Welt, auch nicht in den USA. Die machen nun wirklich sehr, sehr hohe Zäune. Also ich sage doch mal, da muss man an vielen Schrauben drehen, um das hinzubekommen. Man muss aber auch sich stärker bei den Fluchtursachen engagieren, nicht Afrika einfach ein weitgehend unbeachteter Kontinent. Lange Jahrzehnte Außenpolitik. Wir sehen schon mal, wie die Chinesen sich engagieren. Also auch da gilt es, sich mehr zu engagieren, dass die Fluchtursachen beseitigt werden, die Menschen im eigenen Land Chancen haben. Also mit irgendeiner einzigen Maßnahme löst man so ein komplexes Problem mit Sicherheit nicht.
Ja, das nächste Problem hat sich jetzt natürlich in der Folge des furchtbaren Erdbebens in der Türkei und in Syrien aufgetan. Wir haben den türkischen Botschafter getroffen in Berlin und 3 Millionen türkischstämmige Mitbürgerinnen und Mitbürger leben ja bei uns und er erwartet schon auch, dass viele hierher kommen und jetzt ein Dach über dem Kopf haben wollen. Es wurde ja jetzt auch dafür gesorgt, dass das Ganze ein bisschen unbürokratischer ablaufen soll. Womit rechnen Sie für Baden-Württemberg konkret?
Also erstmal ist es ja so, die Visa-Erleichterungen werden ja jetzt gemacht für diese Menschen und die werden im Wesentlichen unterkommen bei ihren Verwandten, bei ihren Freunden und Bekannten, sodass das erstmal sozusagen die üblichen Unterkünfte gar nicht belastet. Außerdem in den Erstunterkünften haben wir durchaus noch Platz, bevor die jetzt irgendwo hingehen. Also da geht es ja erstmal darum, dass ihre Verwandten, Freunde und Bekannten die aufnehmen. Die sind ja dazu bereit, einfach für eine bestimmte Zeit das zu machen, bis sie dann wieder zurückkehren können und ihr zerstörtes Städte wieder aufbauen.
Aber ist das nicht auch wieder ein bisschen zu bürokratisch, wenn man sagt, die müssen einen Pass vorweisen können mit einem biometrischen Foto, die müssen eine Krankenversicherung vorweisen können. Ich meine, das Haus ist zusammengestürzt und die haben vielleicht nichts mehr. Muss man da nicht unbürokratischer
helfen? Ja, aber gut, ich meine, das ist ja auch beabsichtigt, das so unbürokratisch wie möglich zu machen. Verstehen Sie, das sagt man immer A, aber sagt man da auch B, wenn Leute kommen, die das missbrauchen? Dann sagt jeder, wo wart ihr? Warum habt ihr das nicht kontrolliert? Warum rennen jetzt auch Leute rein, die wo ganz anders herkommen? Das sind immer so Schlagwörter, aber keine Frage, wir müssen das so unbürokratisch wie möglich machen. Aber ohne jede Bürokratie geht man gar nichts.
Der türkische Botschafter hat auch gesagt, es braucht auch ganz konkret im Erdbebengebiet, das ist eine Fläche im Prinzip, 15 Millionen sind betroffen, auf einer Fläche so groß wie Bayern und Baden-Württemberg, das muss man sich mal vergegenwärtigen. Sie brauchen Heizdecken, sie brauchen mobile Duschen, mobile Toiletten und so weiter und so fort. Kann da ein Bundesland wie Baden-Württemberg auch ganz konkret direkt Hilfe dort per LKW runterschicken?
Das machen wir auch, aber man muss immer aufpassen, das muss man schon im Geleitzug machen mit dem Bund und anderen Ländern, nicht? Wenn da jeder nur drauf losfährt, da entsteht nur ein Chaos. Also das machen wir selbstverständlich, aber wir machen es in Abstimmung auch mit dem Bund und anderen Bundesländern. Da kann jeder drauf vertrauen, das können wir Deutschen nun wirklich, eine organisierte Hilfe zu machen mit den Hilfsorganisationen. Sowas klappt in Deutschland, da muss sich jetzt niemand Sorgen machen.
Kommen wir noch mal zur Ukraine kurz zurück. Wenn man sich vergegenwärtigt, die Grünen sind ja mal als pazifistische Friedenspartei gestartet, auch zu den Zeiten in den Gründungsjahren, wo sie mit dabei waren. Heute, ohne mit der Wimper zu zucken, stimmt man den Waffen- und Panzerlieferungen zu. Was geht da in Ihnen vor?
Ich halte die Waffenlieferung für richtig und notwendig. Außerdem bin ich noch nie ein Pazifist gewesen. Also die Grünen, vielleicht die Mehrheit. Ja, natürlich waren wir eine pazifistisch imprägnierte Partei. Das hatte aber mehr was mit Atomwaffen zu tun als mit konventionellen Waffen. Man muss sehen, die Entscheidung haben wir schon im Kosovo-Krieg damals gefällt. Das ist ja bekannt, da flog dem damaligen Außenminister ein Farbbeutel ans Ohr, sodass sein Trommelfell platzte. Das heißt, den Konflikt hatten wir schon. Und da sind wir im Prinzip durch. Das hat damals auch zu nicht unerheblichen Austritten und schweren Auseinandersetzungen meiner Partei geführt. Aber deswegen ist die Frage eigentlich geklärt. Und deswegen führen wir jetzt da nicht noch mal eine besonders harte Debatte. Die Beschlüsse sind alle sehr, sehr einmütig auf unseren Parteitagen gefallen, dass wir die Ukraine unterstützen mit humanitäre Hilfe, mit finanzieller Hilfe und aber auch mit Waffen, und zwar mit denen, die sie brauchen, um dem brutalen Aggressor zu widerstehen. Und ich sehe nicht, worin die Alternative bestünde. Die Alternative wäre ja, dass Putin, der ja zeigt, was er da macht, Terror gegen die Zivilbevölkerung, Infrastruktur zerstören, Verbrechen ungeahnten Ausmaßes, das man sich gar nicht mehr vorstellen könnte. Also ein völlig ungebändigter Aggressor, der uns an die schlimmsten Zeiten im Zweiten Weltkrieg erinnert. Und wir haben da eine klare Linie, die Bundesregierung. Wir sind nicht Kriegspartei. Das heißt, der Krieg darf sich nicht auf andere Staaten ausweiten. Aber wir unterstützt die Ukraine mit allem, was möglich ist,
also auch
mit der Grenze, dass es nicht zu dass sich der Konflikt nicht auf andere Staaten ausweitet. Das heißt, wir werden nicht selber und die NATO wird nicht selber Kriegspartei. Das ist die rote Linie.
Wenn Sie sagen, mit allem, was die Ukraine braucht, die Ukraine sagt, wir brauchen aber auch Kampfjets. Ist das dann die nächste Stufe?
Gut, also ich will mal sagen, das ist jetzt nicht meine Kompetenz.
Aber Sie können ja als Politiker...
Ja, ich bin aber kein Außenpolitiker und schon gar kein Militärexperte. Jedenfalls hat das niemand vor, der Ukraine Kampfflugzeuge zu liefern, weil der Schritt, dass man dann Kriegspartei wird, nicht, wie kommen die zum Beispiel dahin, der ist sehr, sehr schwierig zu bestimmen. Deswegen habe ich noch nie ein Ja gehört. Jetzt geht es darum, dass sie mal wirksame Waffen bekommen, um den Aggressor aufzuhalten. Und da ist noch einiges zu tun. Und diese Fragen entscheidet nun wirklich nicht der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, sondern die NATO und ihre Partner.
Aber der Ministerpräsident von Baden-Württemberg kümmert sich um die Wirtschaft im Land. Und die Folgen dieses Krieges spürt natürlich auch die Wirtschaft in vielerlei Hinsicht. Ist die Zeit von Wohlstand und Wachstum für uns vorbei?
Nein. Nein, wir müssen sehen, so eine Solidarität, wie wir sie erlebt haben, jetzt mit den ukrainischen Flüchtlingen, die zeigt ja auch, was wir können, nicht was wir hinbringen. Und so ist es da genauso. Wir stehen jetzt vor großen Herausforderungen. Fachkräftemangel durch die demografische Entwicklung, der ganze Klimawandel und das ganze Umwandlung der Wirtschaft, die das mit sich bringt. Und wir müssen immer dran denken, dass zeigt sich in allen Krisen, sie sind immer auch Chancen. Der Mensch ist unglaublich kreativ. Das ist das Tolle an der menschlichen Gattung, ihre unglaubliche Kreativität. Da muss man nur ins Zentrum gehen, wo Start-ups sind. Die neuen Ideen, wie mache ich aus einer Idee ein neues Produkt? Und daraus müssen wir Zuversicht gewinnen, dass wenn wir kooperieren und unsere Kreativität sozusagen einfach der freien Lauf lassen, dann sind wir in der Lage, so gut wie jede Krise zu meistern. Und man sieht es ja an Putin, wenn ich allerdings das Gegenteil mache, statt kreativ zu sein, statt zu kooperieren, auf Aggression und Zerstörung Gewalt setze, dann ist der Rückwärtsgang in der Menschheit eingelegt. Aber wenn wir den Vorwärtsgang einlegen, dürfen wir auch Zuversicht schöpfen. Also nehmen Sie mal ein Beispiel. Ein Windpark, der hat bisher im Schnitt 7 Jahre gedauert. Heute besuche ich eine Windkraftanlage, das ist in 6 Monaten genehmigt worden. Das heißt, man kann wirklich was hinbekommen, wenn man will und alle Kräfte daran setzt. Und deswegen können wir diese Krisen auch lösen. Und das, was Sie gesagt haben, ist genau der Punkt. Wir brauchen Innovationen im Wettbewerb mit China, mit den USA, um da vorne zu bleiben. Wir sind in Heilbronn. Vor wenigen Monaten habe ich hier den Innovationspark Künstliche Intelligenz eingeweiht, der dazu dienen soll, wie man diese Technologie der Künstlichen Intelligenz einsetzt, um jetzt neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und damit Wertschöpfung ins Land zu bringen. Das ist der Weg, auf dem wir Krisen bewältigen.
Ist das auch die Zukunft, wenn Sie es jetzt ansprechen? Wir sind trotzdem noch eine Automobilregion, aber auch hier ist natürlich der Transformationsprozess ein ganz entscheidender. Nicht nur, weil der Verbrenner verboten wurde, jetzt definitiv. Aber da stehen ja unglaublich viele Arbeitsplätze auch auf der Kippe.
Naja, das ist noch die große Frage. Da stehen natürlich beim Verbrennerantrieb Arbeitsplätze auf der Kippe, die werden auch verschwinden, aber andere entstehen ja neu. Ich muss ja sehen, so ein Auto heute, das ist ja ein Smartphone auf Rädern. Das heißt, man braucht in anderen Bereichen wieder neue Arbeitskräfte, die sind ja Automobilindustrie dringend gesucht, IT-Leute, die das jetzt können, nicht den ganzen Schnickschnack, den man heute mit in einem Auto will, wenn das autonome fahren kann, dann kann man sich da unterhalten und irgendwas anders tun oder auch arbeiten, was immer auch. Und dafür werden die Autos ja mit ausgestattet. Das heißt, da braucht man wiederum Arbeitskräfte. Also ich denke, dass in der großen Summe das jetzt nicht zu dramatischen Verlusten führt, im Einzelfall schon zu bei Zulieferern. Extrem, das muss man sehen, das kann schon auch ein Problem sein. Deswegen stärken wir zum Beispiel auch den Gesundheitsstandort Baden-Württemberg, damit wir auch in anderen Gebieten neue Arbeitskräfte schaffen. Also das haben wir alles im Auge. Und im Moment haben wir aber ein ganz anderes Problem, nämlich Fachkräftemangel. Also wir haben nicht das Problem der Arbeitslosigkeit, wir haben das Problem des Fachkräftemangels. Das drückt uns der Schuh. Wo ich hinkomme, überall höre ich, wir brauchen Leute, die wir nicht bekommen.
Das Thema Windräder, das Sie angesprochen haben, das treibt auch unsere Leser um. Da habe ich eine Leserfrage bekommen von Herrn Kühner aus Heilbronn. Im Koalitionsvertrag des Landes steht drin, dass man 1000 neue Windkraftanlagen bauen möchte. Aber die Zeiten der Umsetzung, Sie haben jetzt gesagt, das ging jetzt diesmal sehr schnell, aber insgesamt hat es ja im Schnitt 8 Jahre gedauert, viel zu lang, bis es gegangen ist. Und er sagt, er fürchte, dass Baden-Württemberg auch bei den hohen Energiepreisen bald nicht mehr wettbewerbsfähig sein würde. Und dann gehen die Unternehmen dorthin, wo man günstigeren Strom bekommen würde. Haben Sie nicht die Befürchtung, dass bei uns sich ähnlich eine Situation ergeben könnte, wie vor 15 Jahren im Ruhrpott, als Industrien weggebrochen sind?
Ja, die Sorge treibt mich natürlich auch um von dem Leser. Und darum sind wir jede Woche unterwegs, um das zu verhindern, dass wir das Ruhrgebiet der Zukunft werden. Ich habe ja gerade sozusagen das Hauptgegenmittel genannt, Innovation in die Wirtschaft reinzubringen. Den Transfer sozusagen von der Idee bis daraus auch ein Geschäftsmodell wird, das zu beschleunigen, das Wissen, das an Universitäten, Forschungseinrichtungen generiert wird, wie hier am Innovationspark, das schneller auch in die Wirtschaft zu transferieren. Da sind wir genau dabei. Das ist das wirksamste Mittel. Und wie gesagt, wir haben jetzt in der Taskforce die Zeiten schon mal mehr als halbiert. Und jetzt gibt es einzelne Beispiele, dass es auch unter einem Jahr passiert. Das heißt, ich bin sicher, der Hochlauf der Windkraft in Baden-Württemberg, der wird jetzt kommen.
Muss ja auch, ne?
Im übernächsten Jahr wird er sicher voll im Gange sein. Ich habe jetzt mit allen Landräten gesprochen. Jeder Regierungsbezirk kam mit seinen Landräten. Jeder Landrat hat berichtet, was geschieht. Ich sehe, eine Aufbruchstimmung ist da. Mehr Flächen werden zur Verfügung gestellt. Also wir sind jetzt eingetreten in den Hochlauf der regenerativen Energien. Ab jetzt gilt die Pflicht, auf jedes neue Gebäude, das gebaut wird, muss Photovoltaik drauf. Das sind 60.000. Gebäude werden ja im Jahr erstellt. Das heißt, 60.000 Photovoltaikanlagen, auch in der Freifläche, werden wir jetzt machen. Also da wird jetzt richtig Dampf gemacht. Und bei der Photovoltaik liegen wir schon im vorderen Drittel.
Das Thema knüpft direkt dran an. Bürokratie, das treibt die Leute auch um. Ich habe hier noch eine Leserfrage. Spitzenverbände aus dem Land wie der Städte- und Gemeinde- und Landkreistag, Vertreter von Wirtschaft, Handwerk, Sparkassen, die haben von Ihnen die Einrichtung eines sogenannten Zukunftskonvents gefordert, um eben staatliche Standards zu senken, bürokratische Hürden abzubauen. Sie haben sich dagegen ausgesprochen, so ein Zukunftskonvent einzuführen. Warum?
Wir haben ja gerade über den Flüchtlingsgipfel gesprochen. Ich mache kein Format, wo ich schon annehmen kann, dass dabei nichts oder wenig dabei rauskommt. Ja? Also irgendwas mit dem großen Namen zu machen, damit ist nichts gewonnen. Jetzt müssen wir mal überlegen, was heißt Bürokratieabbau? Das heißt Regeln, die in 70 Jahren hier entstanden sind in dem Land. Immer was drauf und wenig unten weg, dass wir heute ein hochkomplexes Regelwerk haben, überall, wo wir hinschauen. Es geht um Standards, ob die stimmen. Wo sind sie zu hoch, wo sind sie zu niedrig, wo stimmen sie? Es geht darum, dass wir alles digitalisieren und nicht mehr einen Kleinbus brauchen, damit wir die Genehmigungsunterlagen für einen Windkraftpark transportieren können ins Landratsamt. Digitalisierung, ganz große Aufgabe. Wir haben gerade 250 Millionen im Haushalt eingestellt, dass das geschieht. Wie machen wir die? Ich denke mir mehr an die, sozusagen an die Kunden, der Bürger und die Bürgerin, die so ein Formular ausfüllen muss. Darauf wird viel zu wenig geachtet. Ja, was ist mit dem Unternehmen? das vor solchen Aufgaben steht. Muss das alles sein? Ist es nicht zu kompliziert? Ist es nicht übertrieben? Das sind Dinge, die macht man machen, und ich sage Ihnen, es ist ein wahnsinnig dickes Brett. Das, was in Generationen da aufgehäuft worden ist an Regeln, viele davon sind sinnvoll, andere weniger, das muss man alles durchforsten. Und ich sage Ihnen, um dahin zu kommen, dass wir wieder in einem vernünftigen Maße Verwaltung machen, Verwaltung ist wichtig, Bürokratie ist wichtig, sonst gibt es nur Korruption, keine Rechtssicherheit. Und dann macht jeder, was er will, und dann hört der Spaß auf. Wir sind nämlich immer dafür, dass die Regeln bei anderen verschwinden, nicht die, die wir selber wollen. Man muss auch fragen, woher kommen die Regeln? Enormes, immer höheres Sicherheitsbedürfnis. Wenn was passiert, kommt sofort jeder zu mir und sagt, was machen Sie da, was haben Sie falsch gemacht? Und jeder Missbrauch führt immer zu so einer Regelungswelle. Also dann kommen Gerichtsurteile dazu, dann kommen Gerechtigkeitsvorstellungen dazu. Das sieht man jetzt bei der Grundsteuer. Sofort kommt einer und sagt, aber mich trifft das ganz besonders. So, und so läuft das bei einem Gesetz. Jeder kommt und sagt, ja, das kann ich nicht aushalten. Da macht man an der Schraube, an der. Und zum Schluss haben sie ein kompliziertes Steuergesetz. Also wir müssen uns immer auch fragen, sind wir dann auch bereit, Ungerechtigkeiten zu ertragen, wenn nicht mehr alles genau geregelt ist? Sind wir bereit, auch mal hinzunehmen, dass vielleicht alles dann nicht mehr bis ins Letzte sicher ist? Nehmen Sie mal den Brandschutz. Das ist ein wahnsinniger Aufwand, das zu machen. Den können Sie immer weiter treiben. Ja, aber wenn was brennt und es kommt jemand dabei um, sagen dann alle, es war zu wenig Bürokratie da. Dann sagt jeder, wer hat versagt? Warum war da keine Regulierung da? Also ich will damit sagen, wir nehmen das sehr ernst. Aber jeder und jede muss wissen, es ist ein sehr ernsthaftes Problem, ein dickes Brett, das gebohrt werden muss. Und da muss sich am Ende auch jeder an die Nase fassen, ob er immer mehr Ansprüche an den Staat stellt, die zum Schluss zu so einem Regelungswerk führen. Das will ich mal allen sagen, die jetzt frisch und fröhlich sagen und zu denken, als hätte ich einen Schalter und den lege ich um, dann gibt es ab morgen keine Bürokratie mehr. Schön wäre es, aber das ist leider nicht möglich.
Schwierig ist sicherlich auch, den Landtag auf eine vernünftige Größe zu bekommen. Das treibt ja viele um, und auch unseren Leser Bernhard Zoll aus Obersulm. Und er hat eben gesagt, 2011 138, dann 143, jetzt 154 Abgeordnete. Wie kann man denn dafür sorgen, dass dieser Landtag nicht immer größer und größer wird aus Ihrer Sicht?
Also erstmal muss man sehen, die Sollstärke des Landtags sind 120 Abgeordnete. So ist es vorgesehen. Und dadurch, dass wir aber eine Aufsplitterung der Parteienszene haben, kommt es dazu, nicht über Ausgleichs- und Überhangmandate, dass der dann immer größer wird, nicht weil das sogenannte proportionale Wahlrecht einfach gilt. Das heißt, jede Stimme muss auch wirksam sein. Und das kann eben dann durch diese sein, dann gibt es noch Direktmandate und so weiter. Das ist alles kompliziert. Und das ist aber nicht mein Job. Das muss der Landtag sich überlegen, wie er das eindämmt. Das ist nicht Aufgabe der Regierung. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man als Regierung nicht der Legislative ins Handwerk pfuscht. Da wären die nicht so erfreut, wenn ich jetzt damit Vorschlägen komme. Das ist eine Aufgabe des Parlaments. Da müssen die Fraktionsvorsitzenden fragen, die Parlamentspräsidenten. Das ist deren Aufgabe. Ich halte mich da sehr zurück.
Nochmal ein ganz anderes Thema. Corona hat uns jetzt 3 Jahre lang mehr oder weniger beschäftigt. Sie natürlich auch sehr intensiv. Da gab es Konferenzen, bei denen immer was rauskam. Ich glaube 39 an der Zahl, haben Sie gesagt. Herr Lauterbach hat jetzt ganz neue Pläne für die Krankenhauslandschaft. Da haben viele im Südwesten aufgehorcht und gesagt, das könnte unsere Krankenhauslandschaft noch intensiver treffen für die Zukunft, noch das ausbedeuten für weitere Krankenhäuser. Wie stehen Sie dem gegenüber?
Aufhorchen ist immer gut, ja, wenn man aufpasst, was da gemacht wird. Aber erstmals fängt ja der Diskussionsprozess erst an. Es ist gar nichts entschieden. Es ist eine Kernaufgabe der Länder, ja, das zu machen. Den Weg, den der Lauterbach vorschlägt, gehen wir längst in Baden-Württemberg nicht. Wir sanieren unsere Krankenhauslandschaft, müssen aber gucken, dass wir eine gute Grundversorgung haben. Also da sind wir dabei, nicht? Aber es muss einfach so sein, dass wir trotzdem eine gute Versorgung haben. Wissen Sie, das ist oft eine sehr emotionale Angelegenheit. Nicht, wenn ein kleines Krankenhaus geschlossen wird, unterschreiben alle, unser Krankenhaus soll bleiben, aber lassen Sie sich nachher auch in dem Krankenhaus operieren. Letztlich ist es so, man kann keine Krankenhäuser erhalten, in denen sich die Menschen nachher nicht operieren lassen. Das macht einfach keinen Sinn. Und heute schauen die Leute, wo ist die beste Operation, wo ist die größte Erfahrung, da gehen sie hin. Das kann ihnen niemand verwehren. Das heißt, das Komplizierte an der Frage ist, wir brauchen eine Grundversorgung, dass jeder die Sicherheit haben kann, wenn ihm was passiert, dass er auch schnell versorgt wird. Aber wenn es jetzt da um komplizierte Operationen geht, dann muss man auch in die besten Krankenhäuser gelangen können. Nicht? Und das machen wir, das in dem Prozess sind wir drin. Wir sind da vorbildlich in Baden-Württemberg. Nicht, zum Beispiel Bayern hat sehr viel mehr Krankenhäuser wie wir. Also letztlich muss das den Ansprüchen des potenziellen Patienten genügen.
Und es muss das Personal geben. Das war das Problem von kleineren Häusern.
Wir haben ja auch da Personalmangel. Und wenn Sie jetzt sehr viele kleine Krankenhäuser haben und aber für die Ärzte nicht bekommen, haben Sie mit Zitronen gehandelt. Nicht? Also ich glaube, die Bevölkerung kann darauf vertrauen, dass wir das sehr sorgfältig machen, auch mit unseren Landratsämtern, ja, die oft ja Träger von Krankenhäusern sind, nicht zusammen auch mit privaten Trägern eine Krankenhauslandschaft zu haben, die den Bedürfnissen der Patienten zum Schluss entspricht und an dem Fortschritt der Medizin teilnehmen kann. Deswegen habe ich einen Gesundheitsstandort gegründet. Das ist ein strategischer Dialog, in dem alle Akteure zusammen sind. Wissenschaft, Versorgung und Wirtschaft. Also wir haben da ein sehr gutes Format, das sehr gut funktioniert. Das machen andere Gott sei Dank jetzt nach, dass wir immer alle mitentscheiden, die davon betroffen sind. Wie gesagt, die Versorger, wir haben eine gute Versorgung in Deutschland, eine der besten in der ganzen Welt. Wir haben eine tolle Medizinwirtschaft und wir haben eine Wissenschaft, die enorme Fortschritte macht. Das bringen wir zusammen und da muss die Krankenhauslandschaft passen. Und das werden wir sehr sorgfältig machen. Also da muss jetzt niemand Angst haben, dass da extreme Dinge passieren werden. Dafür bin ich nicht zu haben.
Gut, wir sind auf der Zielgeraden. 30 Minuten gehen schnell vorüber. Ein Thema haben wir noch. Wir sind in Heilbronn, der Heimatstadt Ihres stellvertretenden Ministerpräsidenten. Er hat jetzt unlängst gesagt, er hofft inständig, dass Sie auch bis zum Ende der Legislaturperiode weitermachen. Können Sie ihn denn beruhigen?
Ja, erstmal habe ich das vor. Man muss dazu allerdings fit und gesund bleiben. Auch dafür tue ich einiges und man muss aber auch die Kraft haben. Ja? Wir haben jetzt die Rücktritte gehabt von zwei Ministerpräsidentinnen aus Neuseeland und jetzt aus Schottland. Die haben gesagt, ich habe die Kraft nicht mehr, das zu machen. Und das darf man nicht unterschätzen. Verstehen Sie, es geht nicht nur um Gesundheit und Fitness. Sie müssen auch die Energie aufbringen. Wir haben jetzt ja unglaublich viele Probleme besprochen, denen sich jede Woche, jeden Tag zu widmen. Und ich meine, ich werde 75 in diesem Jahr. Und da mehren sich die Kräfte nicht. Das weiß doch jeder nicht. Also das muss ich schon abwägen. Man muss jederzeit in der Lage sein, das Amt voll auszufüllen mit Kraft, Energie, Willen und auch Engagement. Und solange ich das habe und solange das überhaupt gewünscht wird, dass ich weiter Ministerpräsident bin, solange das Parlament, das mich ja gewählt hat, das möchte, kann ich das auch machen.
Viele haben sich gewundert, wie Sie treu zu Ihrem stellvertretenden Ministerpräsidenten, Herrn Strobel, gehalten haben. Haben Sie in der ganzen Causa im Untersuchungsausschuss nicht einmal gezweifelt und gesagt, es wäre vielleicht doch besser, ihn aus der Schusslinie zu nehmen? Sie wurden ja da auch hart angegangen in dieser gesamten Thematik.
Es ist so, grundsätzlich bewerte ich die Minister nicht in erster Linie danach, ob sie Fehler machen, sondern ob sie einen guten Job machen. Das macht er zweifellos. Baden-Württemberg gehört zu den sichersten Regionen der Welt. Schauen Sie sich mal unsere Polizei an. Da sind alle anderen Bundesländer neidisch darauf. Wir haben eine unglaubliche Einstellungsoffensive gemacht. Die ist gut aufgestattet. Jedem Problem wird nachgegangen. Und das macht er sehr engagiert. Und danach beurteile ich in erster Linie einen Minister und wir machen alle Fehler, auch Minister. Und wenn sie nicht so schwerwiegend sind, dass sie dem Land schweren Schaden zugefügt haben, dass sie fahrlässig waren oder so, dann muss man da auch eine Fehlerkultur haben, die sagt, das wird er ja nicht noch mal machen, die Fehler, die er da gemacht hat. Also insofern arbeiten wir gut und vertrauensvoll zusammen. Und jeder kann sich das anschauen, wenn man natürlich sich öffentlich dauernd beharrt, wie die in der Ampel das manche machen, dann kann man nicht erfolgreich arbeiten. Wir arbeiten erfolgreich und gut zusammen. Es gibt keinen Grund für mich, den Minister Strobel in Zweifel zu ziehen. Und das werde ich auch nicht machen. Der macht einen guten Job und wir arbeiten dieser Koalition in der letzten Legislatur war es leider nicht immer so, jetzt gut zusammen. Und das Interesse des Landes hat immer Vorrang vor irgendwelchen parteipolitischen Sachen. Und das ist in solchen Krisenzeiten wirklich notwendig, dass die Parteipolitik auch ein Stück zurücktritt und man sich streng daran orientiert, was ist jetzt notwendig, um ein Problem zu lösen, was ist im Interesse vom Land und seinen Menschen.
Gut, letzte Frage. Sie haben es gesagt, viele, viele Krisen. Trotzdem muss man sich auch mal ein bisschen ablenken, denke ich, von den Krisen. Sie sind ja ein bekennender Freund des närrischen Treibens. Fasching, wir haben auch hinter der Kamera jemanden, der macht auch immer so laute Krachmusik. Also die sind auch kräftig unterwegs. Haben Sie noch ein bisschen Zeit und Muße auch für den Fasching jetzt gerade in diesen wilden Tagen, die jetzt sind?
Die fünfte Jahreszeit, wie man bei uns sagt, die muss begangen werden. Und das mache ich immer. Und ich mache es mit großem Vergnügen. Und da ist es das Schöne, als Politiker muss man jetzt wirklich nichts machen, ohne außer vieles über sich ergehen lassen. Lustigem Spott in der Regel.
Häme, ja.
Aber auch das trifft ja oft die Wahrheit. Und das ist, finde ich, sehr angenehm.
Sie haben sogar eine Laudatio auf den Herrn Söder gehalten, jetzt im närrischen Treiben in Rust. Ja, ist das schwergefallen?
Überhaupt nicht. Ich habe schon einige Dinge auch untergebracht. Ja, das ist eine Gelegenheit, den geschätzten Kollegen Söder auch mal von der Seite mal ein bisschen hochzunehmen. Das hat alles gut geklappt. Auch seine Replik war professionell gekonnt. Das kann der Markus Söder einfach. Der kann Fasching, das muss man sagen, das kann der. Und es war einfach eine lustige und fröhliche Veranstaltung.
Und die allerletzte Frage, Froschkuttel essen, schmeckt das wirklich? Das machen Sie doch auch wieder nächste Woche, oder?
Das schmeckt hervorragend, man muss da wissen, was es ist. Das ist ein ganz gutes Gericht, also Kuttler mit feingeschnittenen Innereien, das hat mit Fröschen nichts zu tun.
Gut.
Das heißt nur so, aufgrund einer lange, über 150 Jahre zurückliegenden Begebenheit. Es ist also ein gutes schwäbisches Gericht. Und ich habe selten sonst wo so ein gutes gegessen wie beim Froschkuttelnessen in Riedlingen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, weil jetzt ist nämlich Mittagszeit. Wir freuen uns auch aufs Mittagessen. Herzlichen Dank, Herr Kretschmann, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Ihnen alles Gute und bis bald mal wieder. Dankeschön.
Danke.
Danke, dass Sie zugeschaut haben bei Ohne Ausrede. Wir freuen uns natürlich auf die nächste Sendung. Wie immer unter der eingeblendeten Adresse können Sie Ihre Vorschläge an uns schicken und senden oder eben die gesamte Sendung auch nochmal als Podcast anhören. Ihnen alles Gute, bleiben Sie gut informiert. Bis zum nächsten Mal.